Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Heute wurde ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln vorgestellt. Mehrere hundert Seiten dick. Was drinsteht, wer dadurch belastet und wer entlastet wird, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die EMA hat sich zum Impfstoff von AstraZeneca geäußert. Auch das ist Thema bei uns, genauso wie die steigenden Inzidenzen und der Streit darüber, ob jetzt eine Notbremse bei den Lockerungen gezogen werden muss. Auch im Ausland ist einiges los. Spanien legalisiert die aktive Sterbehilfe und die Fidesz tritt jetzt auch aus der EVP-Parteienfamilie aus. Der Hintergrund um 18.40 Uhr hat den Titel »Der Imam gehört zu Deutschland, wie sich die Islampolitik verändert«. Der Impfstoff von AstraZeneca hatte ohnehin schon nicht den besten Ruf in der Bevölkerung. Und dann gab es eben noch aus einigen Ländern die Meldung, dass bei Geimpften Thrombosen aufgetreten sind. Es war nicht klar, ob da überhaupt ein Zusammenhang mit der Impfung besteht. Aber vorsichtshalber haben dann mehrere Länder, auch Deutschland, die Impfung erstmal ausgesetzt. Das hat zu viel Kritik geführt. Jetzt hat sich vor knapp einer Stunde die Europäische Agentur EMA zu AstraZeneca geäußert. Und sie hält den Impfstoff weiterhin für sicher. Bettina Klein in Brüssel, wie genau hat die EMA das begründet?
Ja, die Meinung ist zweigeteilt, da kommen wir vielleicht noch drauf. Sie haben recht, die EMA hat nochmal ihre Einschätzung eigentlich wiederholt und gesagt, die Vorteile des Impfstoffs bei der Bekämpfung der immer noch weit verbreiteten Bedrohung durch Covid-19 überwiegen weiterhin das Risiko von Nebenwirkungen. Das war die zentrale Aussage. Der Impfstoff ist nicht mit einem Anstieg der Gesamtrisiken von Blutgerinnseln verbunden. Es gibt drittens auch keine Hinweise auf ein Problem im Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Impfstoffes, also bestimmten Lieferungen, wo etwas schiefgelaufen wäre, oder auch mit bestimmten Produktionsstätten. Aber, und jetzt kommt das Aber, die EMA wird weiter untersuchen. Der Impfstoff kann mit sehr seltenen Fällen von Blutgerinnseln auftreten. Es sind seltene Fälle, daraufhin habt ihr immer noch mal hingewiesen, rund 20 Millionen Menschen in Großbritannien und im europäischen Wirtschaftsraum wurden bis zum 16. März geimpft und insgesamt hat man 25 Fälle von diesen schweren Blutgerinnseln teilweise im ganzen Körper festgestellt. Es handelte sich dabei besonders um jüngere Frauen in der Europäischen Union, was damit zusammenhängen kann, dass in Großbritannien vor allen Dingen ältere Menschen geimpft wurden, das Risiko aber jüngeren Frauen für Thrombose größer ist. So, also es sieht im Augenblick nicht nach einer Verbindung aus. Sie kann aber auch nicht ausgeschlossen werden bei diesen speziellen seltenen Fällen. Und deswegen wird die EMA weiter untersuchen. Und sie wird auch quasi ihre Produktinformation überarbeiten. Sie wird Warnhinweise mit dazugeben für das medizinische Personal, auch für die Patienten, dass man weiß, auch wenn man selber möglicherweise Vorbedingungen hat, dass es in seltenen Fällen zu einer solchen Thrombosereaktion kommen kann.
Diese Aussagen der EMA, was hat das jetzt für Konsequenzen? Für die Mitgliedstaaten?
Das ist eine Entscheidung der Mitgliedstaaten. Also die EMA-Chefin Emma Cook hat auf Fragen gerade eben auch noch mal gesagt, sie wird nicht kommentieren, was Mitgliedstaaten entscheiden. Also da hält man sich zurück, weil das auch in deren Kompetenz ist. Unser Job, sagte sie, sicherzustellen und zu sehen, ob so ein Impfstoff sicher ist und dafür zu sorgen, dass die Staaten eine informierte Entscheidung treffen können. Dass man quasi die Informationen, die jetzt neu hinzukommen, wirklich auch weitergibt an die Mitgliedstaaten, die auf dieser Grundlage dann neu entscheiden können. Und es gibt auch schon Reaktionen aus dem Europäischen Parlament, wo gesagt wird, wir sehen jetzt, wie gut das war, eben nicht eine Notfallzulassung zu machen, sondern eben dieses normale Verfahren, wo eben kontinuierlich mögliche Nebenwirkungen, die sich im Verlauf der Zeit eben herausstellen, weiter zu untersuchen und dann quasi auch jeweils ein Update zu geben. Aber insgesamt unter dem Strich bis jetzt keine Änderung der Risikoeinschätzung durch die Europäische Arzneimittelagentur.
Informationen von Bettina Klein aus Brüssel. Vielen Dank dafür. Und wir haben es gerade gehört, die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, wie sie jetzt mit dieser Empfehlung der EMA umgehen, ob sie dem folgen wollen. Morgen soll ja der Impfgipfel der Bundesregierung stattfinden, der zuerst verschoben wurde. Caroline Born ist in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Frau Born, wie sehen die Reaktionen aus Berlin auf die EMA-Entscheidung aus?
Es gibt nur nicht allzu viele Reaktionen. Das Statement von Gesundheitsminister Jens Spahn war schon den Tag über mehrmals verschoben worden, eben weil ja erst die Neubewertung der EMA abgewartet werden sollte. Und mittlerweile ist es wohl ganz abgesagt. Das konnte ich noch nicht abschließend klären, ob da noch was kommt heute von Spahn. Geplant war jedenfalls, dass er vor die Presse tritt mit dem Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek. Das Paul-Ehrlich-Institut hat ja die Warnung in die Welt gesetzt und eben den Impfstopp. Danach hat sich Spahn gerichtet. Es gibt schon Reaktionen vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der getwittert hat, ihn überzeugt die Entscheidung der EMA. Die speziellen Thrombosen im Gehirn seien rar. Und auch wenn sie auf AstraZeneca zurückgingen, dann seien sie zu selten für eine Einschränkung. Also Lauterbach hält diesen Warnhinweis für ausreichend und ruft auch dazu auf, den Impfstoff in Deutschland so schnell wie möglich wieder einzusetzen.
Aber auch wenn sich Spahn jetzt selbst noch nicht geäußert hat, kann man schon irgendwie abschätzen, was das jetzt für die deutsche Impfstrategie und für den Impfgipfel morgen bedeutet.
Also die Impfungen mit AstraZeneca sind ja seit Montagnachmittag ausgesetzt. Also erst seit ein paar Tagen, nachdem auch Vorfälle in Deutschland bekannt geworden sind von Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen. Das sind mittlerweile 13 gemeldete Fälle. 3 Patienten sind gestorben und natürlich sind da Impftermine ausgefallen. Sicher waren da auch Menschen enttäuscht und es gibt eben die Sorge, dass Vertrauen verspielt wurde. Zum Beispiel vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der schon gesagt hat, er macht sich Sorgen um die Akzeptanz von AstraZeneca, auch im Falle einer Wiederzulassung. Er hat dafür größtmögliche Flexibilität mit diesem Impfstoff plädiert, nach dem Motto, alles muss raus. Also er hat da vor allem dafür geworben, die Hausärzte bei der Impfung einzubinden und dass die Impfpriorisierung für AstraZeneca eher einen Empfehlungscharakter hat. So hat er sich nach der Online-Ministerpräsidentenkonferenz heute geäußert. Morgen kommen dann, Sie haben es erwähnt, die Länderchefs erneut zusammen mit der Kanzlerin, weil der Impfgipfel ja ordentlich durcheinandergebracht wurde wegen dem Stopp von AstraZeneca. Und Spahn steht natürlich unter Druck. Es wurde auch oft gesagt, ihm blieb eigentlich nichts anderes übrig, als der Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts letztlich zu folgen und die Impfung erstmal als Vorsichtsmaßnahme auszusetzen. Deswegen ist es jetzt auch, also wird es jetzt auch mit so viel Spannung erwartet, was er zu sagen hätte.
Soweit Caroline Born aus Berlin. Vielen Dank dafür. Und wir bleiben noch bei der Corona-Politik hierzulande. Mehr als 17.000 Corona-Neuinfektionen wurden heute gemeldet und in vielen Regionen liegt die Inzidenz mittlerweile wieder weit über 100. Beim letzten Bund-Länder-Treffen, da wurde eine relativ komplexe Roadmap vorgestellt, unter welchen Bedingungen gelockert werden kann. Als sogenannte Notbremse wurde dann der Inzidenzwert von 100 festgelegt. Aber davon wollen einige jetzt nichts mehr wissen. Heute haben auch noch einmal die Ministerpräsidenten getagt dazu und auch zum Thema Impfen. Und Frank Capellan fasst das alles zusammen.
Kein leichter Auftritt für Ursula von der Leyen in der Schalte der Ministerpräsidenten. Die EU-Kommissionspräsidentin wird für den fehlenden Impfstoff verantwortlich gemacht. Die Bundesländer drängen darauf zu erfahren, wie es mit der Verteilung weitergeht.
Wir brauchen Verlässlichkeit. Wann können wir mit welchen Impfstofflieferungen rechnen?
Bekräftigt Sozialdemokrat Michael Müller, derzeit Chef der Konferenz. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellt mit Blick auf den morgigen Impfgipfel gleich einen ganzen Forderungskatalog auf. Er will den Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung strecken. Neben Hausärzten sollen auch Betriebsärzte zum Einsatz kommen. Die Zulassung des russischen Sputnik-Impfstoffes will er vorantreiben und so schnell wie möglich Lieferverträge unterzeichnen. Der CSU-Vorsitzende drängt zudem darauf, dass in Deutschland produzierter Impfstoff erst dann das Land verlassen darf, wenn die eigenen Engpässe beigelegt sind.
Ich bin sehr dafür, über einen Exportstopp nachzudenken.
Für ein Ende des Lockdowns sind Impfungen das A und O, betont Sozialdemokrat Michael Müller. Und ohne ihn beim Namen zu nennen, gibt er seinem Parteifreund Dietmar Woidke aus dem benachbarten Brandenburg eins mit. Dort sind Öffnungen von Geschäften und Schulen weiterhin möglich, auch bis zu einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.
Ich habe in Berlin nicht alles ausgeschöpft, was an Öffnungsschritten möglich wäre. Ich sehe auch nicht, dass wir großen Spielraum haben für weitere Schritte.
Darin allerdings besteht keineswegs Einigkeit. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder auch Sachsen-Anhalt wollen das Reisen für die eigenen Bürger zu Ostern vorsichtig ermöglichen. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz drängt auf eine Öffnung der Außengastronomie. Mir ist es doch lieber, wenn die Menschen wandern gehen, dabei draußen etwas trinken und dafür nicht nach Mallorca fliegen. Ähnlich sieht das Christdemokrat Rainer Haseloff, Regierungschef in Magdeburg.
Das heißt aber für uns, dass wir innerhalb des Landes bleiben und für Landeskinder gegebenenfalls zum Beispiel im Bereich der Ferienwohnung entsprechende Möglichkeiten öffnen.
Jetzt ist es wichtig, nicht weitere Dinge zu öffnen. Ich glaube, das verbietet sich und das ist für jeden klar.
Betont dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er vertritt eine harte Linie, ebenso wie Markus Söder aus München.
Es würde mir als Erstes schon mal reichen, wenn wir alle das gleiche Verständnis von Notbremsen haben.
Ab einem Inzidenzwert von 100 werden Schulen in Bayern geschlossen. Sein unionsinterner Gegenspieler, CDU-Chef Armin Laschet, hingegen untersagt in Nordrhein-Westfalen das Schließen von Kitas und Schulen, trotz stark steigender Ansteckungsraten bei Kindern und Jugendlichen. Und
jetzt müssen wir aufpassen, dass aus der dritten Welle keine Dauerwelle wird. Darum muss jetzt sehr klug und versucht dann auch einheitlich zu handeln auf nationaler Ebene. Dazu gehört zum Beispiel, dass Notbremsen auch verlässliche Notbremsen sind.
Söder hält zudem nichts davon, die Zahl der Neuinfektionen mit Blick auf den Lockdown zu vernachlässigen.
Denn der Inzidenzwert ist der Frühwarnwert schlechthin. Denn alle anderen Werte, auch die Krankenhausbelastung, folgt mit der Zeit nach.
Jens Spahn kann unterdessen nur hoffen, dass es zumindest beim Impfen bald schon wieder vorangeht. Den Gesundheitsminister belasten nämlich gerade neue Vorwürfe. Den Apotheken hat er für die Verteilung von FFP2-Masken 6 Euro pro Stück erstattet, obwohl ihn Experten darauf hingewiesen haben sollen, dass diese schon im vergangenen Herbst für unter 1 Euro zu haben waren. Das Finanzministerium soll die überhöhte Subvention laut Spahn mitgetragen haben. Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes, stellt daher gegenüber Welt-TV klar:
Ich sehe den Finanzminister und selbst die Bundeskanzlerin hier auch mit in der Verantwortung.
Der Beitrag von Frank Kapellan. Sexueller Missbrauch ist in der katholischen Kirche zigfach vorgekommen. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Betroffene gemeldet. Die Kirche hat Aufklärung versprochen, stand aber dann immer wieder in der Kritik, dass teilweise eher versucht werde, Dinge unter den Tisch zu kehren. Das Erzbistum Köln war dabei häufig im Fokus. Heute wurde hier ein Gutachten vorgestellt und das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Der Kölner Kardinal Wölki hatte zuerst ein Gutachten bei einer Münchner Kanzlei in Auftrag gegeben. Die sollte ermitteln, welche Würdenträger Fälle nicht gemeldet haben. Als das Gutachten dann fertig war, wollte Wölki es aber nicht veröffentlichen, sondern hat stattdessen ein neues in Auftrag gegeben. Und genau dieses wurde heute vorgestellt. Vivien Leue verfolgt das Ganze für uns. Frau Leue, es gibt jetzt auch schon erste Konsequenzen. Der Kölner Weihbischof Schwaderlapp ist von seinen Dienstpflichten entbunden. Was hat es damit auf sich?
Ja, ihm werden mehrere Pflichtverletzungen, so heißt es im Gutachten, vorgeworfen. Also er ist mit Missbrauchsfällen nicht adäquat umgegangen oder mit Vorwürfen dessen. Er hat sie eventuell nicht gemeldet, nicht weiterverfolgt. Der Schwaderlapp, jetzige Weihbischof, war ja eine Art Ziehsohn des ehemaligen Kölner Kardinals Meißner, der mittlerweile verstorben ist. Er war Meißners Generalvikar. Und ihm selbst, also Meißner, werden 24 solcher Pflichtverletzungen vorgeworfen. Auch das hier ist im Erzbistum groß aufgenommen worden, weil Meißner wirklich ein sehr wichtiger Erzbischof hier war. Brisant ist aber auch noch eine andere Namensnennung, der aktuelle Hamburger Erzbischof Hesse. Ihm werden auch mehrere solcher Pflichtverletzungen vorgeworfen. Er soll also auch Missbrauchsfälle nicht richtig ernst genug genommen haben. Er soll auch möglicherweise sie nicht weitergeleitet haben, wie es nötig gewesen wäre. Hesse war damals Personalchef im Erzbistum Köln. Also es sind einige Namen genannt worden. Was man aber weiß, die Untersuchung fußt auf den vom Bistum bereitgestellten Akten. Was in den Akten nicht auftaucht, das war auch nicht Teil der Untersuchung.
Kardinal Wölki wird ja durch das Gutachten quasi entlastet. Ist das glaubhaft?
Ja, da muss man wieder auf die Akten gehen. Also Wölki werden tatsächlich keine solcher Pflichtverletzungen zu Last gelegt, beziehungsweise stehen sie nicht in den Akten oder sind daraus nicht ersichtlich und der Gutachter hat heute mehrfach darauf hingewiesen, der Strafrechtler Björn Gerke, dass er ja rein juristisch vorgegangen ist, also zum Beispiel nicht geschaut hat, hat er sich vielleicht moralisch richtig verhalten. Ich habe aber genau diese Frage auch an einen Betroffenen weitergeleitet, Patrick Bauer. Er ist im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz. Früher war er auch im Beirat von Köln und er sagte mir dazu.
Mir ist aber irgendwann auch also im gesamten Verlauf aufgefallen, was das für eine grandiose Inszenierung war. Also im Prinzip ein tolles Theaterstück, was uns da aufgeführt worden ist.
Ja, so hat er die Pressekonferenz erlebt und insofern so geht er auch an die Ergebnisse ran.
Welche Lehren können denn jetzt trotzdem aus diesem Gutachten gezogen werden? Also was muss jetzt passieren?
Nur das Gutachten selbst ist 800 Seiten lang. Das muss jetzt durchgearbeitet werden. Wölki möchte sich nächste Woche am Dienstag dazu äußern. Es gibt durchaus einige Ansatzpunkte. Die Akten sind nicht richtig verwaltet worden. Also die gesamte Verwaltung war völlig überfordert, offenbar mit den Missbrauchsvorwürfen, die dann auch seit 2010 in höherem Maße auf das Erzbistum zukamen. Da muss sicherlich einiges noch getan werden. Und was jetzt wirklich auch passieren muss, da sagte mir nochmal der Betroffene Patrick Bauer.
Ich würde mir wünschen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich bin auch enttäuscht, dass die moralisch-ethische Bewertung viel zu kurz gekommen ist.
Und das ist vielleicht dieser Handlungsauftrag. Also, dass das jetzt ein erster Schritt ist, juristisch zu schauen, was ist falsch gelaufen, was für Pflichtverletzungen gab es, aber auch nochmal zu schauen, kriminologisch, soziologisch, eben auch dieser moralische Aspekt, was ist andererseits auch noch falsch gelaufen.
Das Erzbistum Köln und Wölki standen ja jetzt monatelang quasi unter Beschuss. Ist das jetzt ein Schritt nach vorne oder ein Schritt daraus?
Ja, ein kleiner Schritt vielleicht. Also ich würde schon sagen, es muss noch mehr passieren. Vor allem muss das erste Gutachten, auf das Sie auch hingewiesen haben, veröffentlicht werden. Denn es wurde ja mit sehr viel Transparenz geworben, dass es die jetzt geben sollte. Dazu gehört natürlich dieses erste Gutachten, dass jeder auch schauen kann, was steht denn da vielleicht noch drin. Denn der Gutachter, der Münchner, hatte sich schon im Vorfeld immer wieder mal geäußert und gesagt, er hat eben auch moralisch geschaut, wie haben sich die Verantwortlichen verhalten. Also es wird spannend, was Kardinal Wölki nächste Woche noch an Lehren selbst aus dem Gutachten zieht, aber eben auch, was sich noch aus dem Münchner Gutachten ergibt, das dann einsehbar ist, zumindest vor Ort im Erzbistum einsehbar sein wird nächste Woche.
Vivien Leue über das heute vorgestellte Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum Köln. Vielen Dank. In der sogenannten Maskenaffäre ist ja diese Woche ein weiterer Verdachtsfall bekannt geworden. Nach drei Abgeordneten aus der Bundestagsfraktion der Union steht jetzt auch der ehemalige bayerische Justizminister Sauter im Fokus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Heute hat er sich zum ersten Mal selbst zu dem Ganzen geäußert. Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern. Was genau hat er gesagt?
Er hat in einer Pressemitteilung, die vor etwa einer halben Stunde verschickt wurde, die Vorwürfe abgestritten. Er hat sie abenteuerlich und konstruiert genannt. Er hat gesagt, die mir unterstellte Bestechung für meine Abgeordnetentätigkeit basiert auf Unterstellungen, die nicht zutreffen. Und er hat behauptet, dass er einen zusätzlich zum Anwaltshonorar geleisteten Geldbetrag gespendet habe. Ich hatte vor etwa einer Viertelstunde die Gelegenheit, mit Alfred Sauter persönlich zu sprechen, mit ihm zu telefonieren. Er hat dort auf mich den Eindruck gemacht, wie jemand, der sich nicht beugen wird, der sich entweder im Recht sieht oder der auf jeden Fall so lange kämpfen wird, bis die Generalstaatsanwaltschaft oder die Partei ihn in die Knie zwingt. Er hat gesagt, die CSU muss ein entsprechendes Gesetz beschließen, wenn sie mich meiner Ämter entheben will, denn das Abgeordnetengesetz, das decke sein Verhalten. Die Summe, die in der Öffentlichkeit kolportiert wird, nämlich 1,2 Millionen Euro, die Sauter für diese Vermittlung dieser Maskengeschäfte mit dem bayerischen Gesundheitsministerium erhalten haben soll, die hat er zumindest nicht abgestritten. Er hat gesagt, das spiele ja keine Rolle, wie hoch diese Summe sei. Und wann er diese Spende geleistet haben will und an wen genau, an welchen gemeinnützigen Zweck, dazu hat Alfred Sauter nichts gesagt. Er hat mir im Gespräch gesagt, das sei nicht wichtig, aber man könne sich darauf verlassen, dass diese Spende durch ihn oder durch Familienangehörige geleistet worden sein soll. Die Frage, die sich natürlich dabei dann auch stellt, ist, ob diese Treuhandkonstruktion, um die es dort geht und die die Generalstaatsanwaltschaft derzeit untersucht, ob die dann auch Familienangehörige der Familie Sauter beinhaltet. Wenn das der Fall ist, dann steht im Raum, ob das eine möglicherweise kriminelle Konstruktion war. Und das untersucht die Generalstaatsanwaltschaft München eben auch mit der Durchsuchung von Sauters Abgeordnetenbüro im Bayerischen Landtag.
Für die CSU ist das ja alles eher eine unangenehme Situation. Hat die da jetzt schon drauf reagiert?
Es gibt noch keine offizielle Reaktion der Parteiführung. Ich habe herausgefunden, dass man darauf reagieren wird. Man lasse sich nicht auf der Nase herumtanzen, heißt es. Allerdings ist die Situation im Fall Sauter natürlich anders als im Fall Nüßlein. Denn Georg Nüßlein, der ja etwa 600.000 Euro an Provisionen kassiert haben soll, hat der Partei den Gefallen getan, aus ihr auszutreten und seine Ämter abzugeben. Diesen Gefallen scheint Alfred Sauter, der schon einmal in den 90er Jahren mit Edmund Stoiber sich angelegt hat, diesen Gefallen scheint Alfred Sauter der CSU nicht tun zu wollen. Der spielt die harte Tour, muss man so sagen. Und das heißt, die CSU wird reagieren müssen, aber sie wird sich dieses Vorgehen juristisch deutlich und klar überlegen müssen und absichern müssen. Denn sie hat es hier mit einem Rechtsanwalt zu tun, der sehr erfahren ist und der sich derzeit jedenfalls von der CSU nicht in die Knie zwingen lassen will.
Michael Watzke mit den aktuellen Entwicklungen in der Maskenaffäre in der Union. Danke dafür nach Bayern. Und wir wechseln ins Ausland. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich die Wähler, so kann man das zumindest interpretieren, für Kontinuität entschieden. Die rechtsliberale Partei von Premierminister Mark Rutte hat als stärkste Kraft sogar noch zugelegt. Aber es gab auch ein paar Überraschungskandidaten bei der Wahl. Ludger Kaczmierczak.
Die Fraktion der Linksliberalen bereitete ihrer Spitzenkandidatin am Vormittag einen begeisterten Empfang. Sigrid Kaag hat die Demokraten 66 zur zweitstärksten politischen Kraft im Land gemacht. Die Partei verdrängt damit den Rechtspopulisten Geert Wilders von seinem Platz. Die Wahlsiegerin zeigt Emotionen.
Wir wollen verbinden, wir wollen vernieuwen.
Wir wollen verbinden, wir wollen erneuern, wir wollen nachhaltige Politik machen. Und D66 wird das umsetzen. Wir bündeln unsere Kräfte für dieses wunderbare Land, in dem wir wohnen dürfen und das wir für die Zukunft erhalten wollen. Es ist großartig. Ich habe fast Tränen in den Augen.
Ich habe beinahe Tränen von in den Augen.
Fast alle anderen linken Parteien hatten ebenfalls Grund zu weinen, aber nicht vor Freude. Die Sozialdemokratische Arbeitspartei stagniert und kommt über ihre bisherigen 9 Sitze im Parlament nicht hinaus. Die Sozialisten verlieren deutlich und die zuletzt so erfolgsverwöhnten Grünen halbieren gar ihr Ergebnis von 2017. Grünlinks-Chef Jesse Klaver wirkt zerknautscht.
Das ist hilfreich entrüstet.
Das ist sehr beunruhigend. Wenn wir jetzt etwas dringend brauchen, dann ist das eine linke, progressive Politik. Wir werden das Ergebnis genau analysieren. Ich jedenfalls will weitermachen, weil ich es wichtig finde, unsere Ideale durchzusetzen, die Klimapolitik zu verändern und die Gesellschaft wieder in Balance zu bringen. Das finde ich wichtig.
Balance herstellen in der Samenleving, das finde ich belangrijk.
Oppositionsführer Geert Wilders muss sich den Kuchen, den ihm die rechten Wähler anbieten, mittlerweile mit 2 weiteren Rechtsaußenparteien teilen. Während seine Freiheitspartei Verluste hinnehmen muss, verbessert sich das Forum für Demokratie des extrem rechten Thierry Baudet von 2 auf 8 Sitze. Und Ja 21, eine Partei, die gemäßigte Forum-Abtrünnige erst vor wenigen Wochen gegründet haben, kommt auf Anhieb auf 4 Sitze. Damit wird jeder 5. Stuhl im Parlament künftig von rechten Politikern besetzt. Ob eine dieser Parteien Regierungsverantwortung übernehmen wird, bleibt abzuwarten. Der alte und neue Premier Mark Rutte will zunächst erst einmal mit Sigrid Kaag sprechen. Wenn Sie auf die Ergebnisse schauen, dann liegen Gespräche zwischen VVD und D66 auf der Hand. Ich habe aber auch immer gesagt, dass ich gerne mit den Christdemokraten weitermachen würde. Das ist alles noch zu frisch. Schauen wir mal. Auf Grundlage der aktuellen Zahlen könnte die alte Vierer-Koalition aus VVD, D66, Christdemokraten und Calvinisten mit einer Mehrheit im Parlament weiterregieren. Sigrid Kaag würde aber lieber eine zweite progressive Partei im Kabinett sehen. Und nach dem starken Wahlergebnis von gestern kann die ehemalige UN-Diplomatin in den Koalitionsverhandlungen durchaus Ansprüche stellen.
Ludger Kaczmierczak war das nach der Wahl in den Niederlanden. Aus der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament war die ungarische Fidesz von Viktor Orbán schon ausgetreten und nun folgt der zweite Schritt, nämlich der Austritt aus der gemeinsamen Parteienfamilie. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Es sei an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Mit dieser Zeile postete die stellvertretende Parteivorsitzende der Fidesz, Familienministerin Katalin Nowak, auf Twitter das Schreiben an die Spitze der Europäischen Volkspartei EVP. Fidesz wolle nicht mehr länger die Mitgliedschaft in der EVP aufrechterhalten und kündige sie daher auf, heißt es in dem dreizeiligen Brief des internationalen Sekretariats von Fidesz. Bereits Anfang März waren die EU-Abgeordneten der ungarischen Regierungspartei aus der Fraktionsgemeinschaft der EVP ausgetreten. Ursprünglich hatte die Europäische Volkspartei erst im Juni über einen endgültigen Ausschluss der Fidesz entscheiden wollen. Ministerpräsident Viktor Orbán, seit 1993 Vorsitzender der rechtsnationalen Fidesz, hat bereits angekündigt, eine so wörtlich europäische demokratische Rechte aufzubauen, die Migranten und Multikulturalismus ablehne.
Clemens Fehrenkotte war das. Dänemark ist bisher schon als Land mit einer ziemlich restriktiven Einwanderungspolitik bekannt. Jetzt kommt ein neuer Vorstoß, der ziemlich für Debatten sorgt, vor allem in den sozialen Medien. In Wohngebieten soll die Zahl der migrantischen Bewohner, die sozusagen keinen westlichen Hintergrund haben, auf maximal 30% begrenzt werden. Carsten Schmiester erklärt, was es damit auf sich hat.
Es gibt einen Grund dafür, dass 2020 nur noch 1500 Menschen in Dänemark Asylanträge gestellt haben. Im Flüchtlingsjahr 2015 waren es mehr als 20.000. Seither hat das Land die Zuwanderungspolitik immer weiter verschärft. Zunächst unter Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen mit seiner liberal-konservativen Regierung. Im März 2018 stellte der das Gesetz gegen Parallelgesellschaften vor. Wir werden dafür sorgen, dass alle Ghettos verschwinden. Die Regierung präsentiert ihre Strategie für ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften bis 2030. Damit meinen wir Wohngebiete, in denen zu viele Sozialhilfe bekommen und zu wenige eine Ausbildung oder einen Job haben, in denen es mehr Kriminelle gibt, wo Frauen weniger gelten als Männer und Kinder in einer Gegenkultur aufwachsen. Das sollte es in Dänemark nicht geben. Aktuell gelten in Dänemark 15 Wohngebiete mit jeweils mehr als 1000 Bewohnern als Ghettos, mit Arbeitslosenquoten von über 40%, mit überdurchschnittlich hohen Kriminalitätsraten, unterdurchschnittlichen Bildungsniveaus und Bruttoeinkommen, die im Schnitt um fast die Hälfte niedriger sind als sonst in den jeweiligen Regionen. Verbrechen können dort härter bestraft werden. Es gibt eine Betreuungspflicht schon für Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr. 25 weitere Gebiete werden von der Regierung als gefährdet eingestuft. Diese Regierung hat inzwischen gewechselt. Sozialdemokraten mit der Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sind seit Sommer 2019 an der Macht und haben, wie im Wahlkampf versprochen, die harte Ausländerpolitik der Liberalkonservativen fortgesetzt. Um sie jetzt noch einmal zu verschärfen. Das Parallelgesellschaftengesetz wird überarbeitet, teilte Innenminister Kåre Dybvad-Bäck mit. Die Wohngebiete sollen künftig nicht mehr Ghetto genannt werden und dürfen in spätestens 10 Jahren nur noch höchstens 30 statt bisher 50% Bewohner mit nicht westlicher Herkunft, so heißt es, haben. Gesteuert werden solle das alles unter anderem über die Neuvermietung öffentlicher Sozialwohnungen. Wir wollen eine flexible Vermietung einführen, die so funktioniert, dass jene, die Arbeit haben oder eine Ausbildung machen, vor denen kommen, die keinen Job haben. Kommunen sollen keine Wohnungen an Leute vergeben dürfen, die verurteilt worden sind oder Staatsbürger aus einem Land außerhalb der EU, damit wir die Wohngebiete gut durchmischen. Der Gesetzentwurf muss noch durchs Parlament, aber die Zustimmung gilt als sicher. Fragt sich nur, wie das Ziel der besseren Durchmischung von Wohngebieten erreicht werden soll. Bent Madsen ist Spitzenfunktionär im sozialen Wohnungsbau Dänemarks und er hält das Ganze offenbar für eine Luftnummer. Das ist eine rein theoretische Zielsetzung. Schaut man sich die betroffenen Wohngebiete einmal genauer an, dann würde das ja den Umzug von zigtausenden Menschen in andere Wohngebiete bedeuten. Was die Sozialdemokraten aber nicht abschrecken dürfte. Sie haben Erfolg mit ihrer Ausländerpolitik und einige denken schon viel weiter. Als Integrationsminister Matthias Tesfaye kürzlich das Ziel gar keine Asylbewerber mehr formulierte, da pfiff Regierungschefin Frederiksen ihn nur sehr halbherzig zurück.
Carsten Schmiester über eine Obergrenze für migrantische Bewohner in Dänemark. Weltweit ist nur in einer Handvoll Ländern die aktive Sterbehilfe erlaubt. Jetzt kommt noch ein weiteres dazu. Im spanischen Senat hat eine Mehrheit für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe gestimmt. Oliver Neuroth über das neue Gesetz.
Das neue Gesetz sieht vor, dass Ärzte nicht mehr länger bestraft werden können, die Sterbehilfe leisten, indem sie einem unheilbar kranken Patienten auf dessen Wunsch ein Medikament verabreichen, das zum Tode führen kann. 2 Kommissionen müssen die Fälle künftig vorab und hinterher begutachten. Spanien wird damit das fünfte Land weltweit, das die aktive Sterbehilfe erlaubt, nach Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Kanada. In Neuseeland ist ebenfalls ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Es soll im November in Kraft treten. Auch die Begleitung zur Selbsttötung wird in Spanien legalisiert. Dabei verschreibt ein Mediziner einem Patienten ein Arzneimittel, das den Tod auslösen kann, hilft aber nicht bei der Verabreichung. Der begleitete Suizid ist in bestimmten Fällen auch in Deutschland erlaubt. Die spanische Bischofskonferenz kritisiert das Gesetz. Mit ihm sei eine rote Linie überschritten. Es verstoße gegen den Grundsatz, du sollst nicht töten. In Kraft treten sollen die neuen Regelungen im Juni.
Und mit diesem Beitrag von Oliver Neuroth sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Da hören Sie Meinungen zur Entscheidungen der EMA zu AstraZeneca. Außerdem zum Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln. Und auch noch zum schwierigen Verhältnis zwischen den USA und Russland, nachdem Joe Biden gesagt hat, er halte Putin für einen Mörder. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.